Wir sind wieder da bei 90 Plus On Air und ja, nach dem Deadline Day haben wir uns gedacht, ja komm, machen wir das Ganze langfristig, hat ja ganz gut geklappt. Ja, ich habe auch wieder neben mir oder an der Leitung den Marius, moin Marius.
Servus.
Und den, ja, guten Abend, trifft's wohl gut. Und den Chris, hi, auch an dich.
Hallo.
Ja, und wir beginnen, bevor es dann ja so ein bisschen in Richtung Manchester geht, mal mit so einer kleinen Highlight-Woche unserer Tweets oder beziehungsweise was wir uns so an News rausgepickt haben, wo wir uns denken, ja, das war so das Wichtigste. Beginnen wir doch einfach mit dem Lord, der jetzt zum Rächer im Nottingham Forest wurde, also zu Robin Hood. Ja, der ist jetzt also nach Nottingham Forest in die zweite Liga gewechselt. Chris, ist es seine letzte Chance da vielleicht?
Das muss man fast so sagen, ja. Also bei seiner Vorstellung hat Niklas Bendtner direkt gesagt, er hat sehr viele Fehler in seiner Karriere gemacht und will jetzt alles viel besser machen. Fragt mich, ob das jetzt die große Einsicht ist. Jedenfalls ist es wohl wirklich seine letzte größere Chance. Es ist zwar nur die zweite Liga, aber Bendtner wird definitiv da im Rampenlicht stehen und im Fokus sein und darf sich jetzt keine weiteren Eskapaden erlauben. Ganz interessant ist vielleicht, dass er im Ligapokal mit Nottingham Forest jetzt auf seinen Ex-Club Arsenal treffen wird.
Ja.
Da kann er an alter Wirkungsstätte mal wieder etwas beweisen. Ich erinnere mich noch damals, Arsenal gegen Tottenham im Derby, da wurde der Bendtner für Arsenal eingewechselt und erzielte ein paar Sekunden später ein klasse Kopfballtor. Da war er circa 20 Jahre alt oder vielleicht 21 und da hat noch jeder gedacht, er ist der nächste Weltklasse-Stürmer im Kommen.
Er ja auch.
Sieht man mal, wie, ja, er vor allem auch, richtig. Da sieht man mal, wie die Zeit vergeht und das Potenzial leider nicht alles ist.
Ey, hör mal, du hörst dich heute so ein bisschen klarer an. Woran liegt's?
Headset.
Ja, super. Er war jetzt auch lange ohne Verein. Hat er sich fit gehalten oder ist er da eher durch die Weltgeschichte getingelt?
Ja, also ich bin jetzt nicht der intensivste Follower von seinem Instagram-Account. Also kann ich das nicht ganz beurteilen. Ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, dass er sich jetzt nicht 100% fit gehalten hat, sondern die ein oder andere... den einen oder anderen Abend in der Diskothek verbracht hat, aber ich will mal hoffen, dass er etwas fit ist und sich das jetzt die Fitness wiederholen kann.
Ja, bleibt mal zu sehen, ob er der Rächer der Armen wird, ob er sich auf dieses Niveau dann herablässt. Bevor der Marius zu Wort kommt, gehen wir beide nochmal auf Mathieu Flamini ein, der nach Crystal Palace gewechselt ist, war ja auch vertragslos. Der hat ja so einen Erdölersatz gefunden und jetzt geht er also wieder Fußball spielen. Was sagt er über die Herausforderung?
Ja, er hat im Interview gesagt, dass es für ihn eine sehr interessante Herausforderung ist und eine super Chance für ihn. Ich denke auch, dass das für beide Seiten wirklich ein klasse Deal ist, wenn Flamini ist zwar sicherlich nicht mehr der Topspieler, beziehungsweise war auch nicht der Topspieler, aber hatte durchaus Qualitäten, um einer guten Mannschaft weiterzuhelfen, weil er defensiv sehr diszipliniert ist und, ich sag jetzt mal, die Drecksarbeit gemacht hat. Und kann natürlich mit 32 jetzt nicht mehr an der Elite mithalten, da sein Spiel auch wirklich sehr intensiv ist und wahrscheinlich schon sein Tribut gezollt hat an seinen Körper. Bei Crystal Palace, so einem mittelmäßigen Club, kann er jetzt... vielleicht sogar Stammspieler werden, wird auf jeden Fall auf seine Einsätze kommen. Und Crystal Palace kann seine Erfahrung und Routine aus knapp 200 Premier League-Spielen durchaus gebrauchen. Also wie gesagt, ich denke mal, das ist für beide Seiten eine ganz gute Sache.
Ja, auf jeden Fall wird es ein aggressives Mittelfeld da mit Kabay. Der hat sich jetzt aber so ein zweites Standbein aufgebaut. Ich habe das ja gerade angerissen. Also du sagst, kann vielleicht nicht mehr ganz so gut Fußball spielen, aber das ist ja ein bisschen ruhiger darum geworden. Was war denn so das Letzte, was wir über sein Ölzeug da gehört haben?
Also ich bin jetzt nicht mehr auf dem allerletzten Stand, aber vor ein paar Wochen hieß es ja noch, dass er, als er bei AC Mailand noch war, 2008 war das glaube ich, hat er begonnen nach einem Erdölersatz zu suchen und zu forschen, hat im Zuge dessen auch eine Firma gegründet und vor kurzem war da zu hören, dass dieser kurz vorm Durchbruch stehen soll und wenn das alles wirklich erfolgreich wird, dann kann er da eine Milliardenidee gehabt haben. Also sind wir mal gespannt, ob er abseits des Platzes mal noch sogar ein bisschen erfolgreicher wird.
Ja, schlaues Bürchen auf jeden Fall. Marius, bist du noch wach?
Ja, ich bin noch wach.
Du bist noch wach? Okay, dann legen wir beide mal los mit Antoine Griezmann. United, zu dem wir vielleicht gleich auch noch kommen, und Chelsea haben wohl Interesse für 2017, aber ist ja so ein bisschen Hickhack. Für wen tendiert denn da so die Priorität?
Ach, schwer zu sagen, ob da überhaupt eine Priorität vorhanden ist. Also andererseits hat auch Griezmann seinen Vertrag bei Atletico vor der Euro verlängert. Das könnte wohl im nächsten Sommer so ein typischer Daily Griezmann werden. Da gibt es bestimmt großes Interesse an dem Spieler. Es kommt, denke ich, darauf an, was für eine Saison Atletico spielen wird. Im letzten Jahr war er mit Atletico immerhin im Champions League-Finale. Atletico zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren. Ich glaube, beim ersten Mal war er noch nicht dort. Wenn Atletico nochmal so eine Saison hinlegen könnte, gibt es für mich jetzt auch keinen Grund, dass er den Verein verlässt. Vor allem, weil er halt ja, ziemlich verbunden zu sein scheint.
Ja, okay, bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Gehen wir mal in die Bundesliga rein. Daniel Caligiuri und VfL Wolfsburg, ich meine, wir haben auch viele auf Twitter, die dem VfL die Daumen drücken und da haben wir heute einen Tweet reingesetzt, dass der bleibt oder bleiben muss und da gab es dann lange Gesichter. Erklär doch mal, was hat das damit auf sich?
Ja, so wie es aussieht, ist Caligiuri nur noch ein Wolfsburger, weil eben der Transfer von Son von dort nämlich geklappt hat. Ja, aber so wie es halt manchmal ist, wie auch letztes Jahr bei David de Gea nach dem 1.9. auch in demselben Club. Und dann wurden im September Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufgenommen. So soll es jetzt auch bei den noch Wolfsburger sein oder immer noch Wolfsburger. Und also auch ein längerer Verbleib in Wolfsburg ist jetzt für Caligiuri wohl nicht mehr ausgeschlossen.
Ja, bevor wir dann weitergehen, noch eine Sache, Chris, Real und Atletico, da gab es ja immer wieder Spekulationen, dürfen sie noch einkaufen, dürfen sie nicht. Jetzt gab es ein Urteil, ne?
Ja, genau. Also die FIFA hat den Protest von Atletico und von Real abgelehnt und die beiden Madrilenen dürfen jetzt die nächsten 2 Transferfenster keine Spieler verpflichten, beziehungsweise streng genommen keine Spieler registrieren. Ja, wird auf jeden Fall jetzt mal interessant zu sehen, wie das weitergeht. Das heißt, die beiden dürften erst wieder im Wintertransferfenster von der Saison 2017-2018 wieder tätig werden und gerade Real war jetzt in diesem Transferfenster sehr ruhig. Die einzige namhafte Verpflichtung war eigentlich die Rückholaktion von Morata. Ich weiß nicht, ob vielleicht beide Clubs nicht damit gerechnet haben, dass diese Strafe wirklich eintreten wird und daher etwas zurückhaltend waren, aber es wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, was da jetzt passiert.
Ja, am 01.01.2018 stehen dann bei beiden Toren 30 neue Spieler, so wie es damals bei Barcelona war. Ja, bevor wir jetzt weitermachen mit unserem Schwerpunktthema und unserem Gast, also so viel darf ich verraten, gibt es jetzt noch ein kleines Break. Ich hoffe, die Pause hat nicht allzu lange gedauert. Wir haben jetzt aber unseren Gast dabei und das ist Andy von German United Devils. Es ist übrigens der einzig offizielle Fanclub von Manchester United in Deutschland. So, und wir wollen natürlich im Zuge dessen über das Manchester Derby am Wochenende reden. Der Andy, der schreibt auch über Manchester United für Focus Sport und war auch mal zu Gast bei Sky, haben wir gesehen. Wie viele seid ihr eigentlich in eurem Fanclub und wie kam die Idee?
Hallo, also die Idee des Fanclubs war eigentlich schon sehr lange da. Früher gab es mehrere Fanclubs, die Krefeld Reds und die German Reds. Und die wurden eigentlich 1999 zusammengeschlossen, weil es mindestens 100 Mitglieder bedarf, um den Titel offizieller Fanclub zu tragen zu dürfen. Heute haben wir rund 130 Mitglieder.
Oh krass. Und wie viele Reisen macht ihr denn immer zu den Spielen?
Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Also wir haben Mitglieder, die reisen 10, 15 Mal pro Saison nach England. Mhm. Dann haben wir Mitglieder, die wohnen direkt in Manchester, also die sind praktisch okay. Jedes Spiel da. Und da gibt es welche, die reisen auch nur 1 oder 2 Mal in der Saison.
Und du?
Ich selber kann es mir leider nicht mehr einrichten als 1, 2 Mal pro Saison.
Ja gut. Ja. Und ihr habt auch Kontakte dann zu englischen Fanclubs da vor Ort oder wie ist das?
Natürlich, durch unsere englischen Mitglieder haben wir direkt Kontakt zu den englischen Fans auch vor Ort. Und die Engländer, das ist ein ganz spezielles Volk. Also man kann in Manchester in jedes Pub reingehen und sagen, hey, ich bin Deutscher, ich bin Schweizer, ich würde gerne etwas über Fußball reden, dass jeder offen und jeder redet sofort mit dir.
Ja super, in Deutschland kriegst du da manchmal ja auch direkt einen auf den Deckel, wenn du ein anderes Trikot anhast. Was genau schreibst du eigentlich für den Fokus und wie war das damals eigentlich mit Sky?
Also der Fokus ist vor allem daran interessiert, seitdem Schweinsteiger zu United gewechselt ist, wollten sie etwas wissen,
und jetzt
wie ist das
mehr,
jetzt
ne?
mit dem Deutschen. Jetzt interessiert sie vielleicht ein bisschen weniger. Nein. Nein, sie sind immer noch interessiert. Ich soll ihnen ein wenig beschreiben, was in England los ist. Auch die Premier League den deutschen Fans ein bisschen näher bringen, dass mal auch ein bisschen Abwechslung und nicht nur immer die Bundesliga dran ist.
Alles klar, super. Wir gehen, glaube ich, direkt mal rein, Jungs. Manchester Derby. United gegen City. Wir gehen mal vielleicht auf die diesjährige Saison ein. Also der Saisonstart war ja relativ parallel und für beide erfolgreich. Marius, was sind so deine Schlüsselspieler bisher von beiden Clubs?
Ja, also bei United kann man ganz klar sagen, dass es bisher Zlatan Ibrahimovic ist, der in der Liga allein schon 3-mal getroffen hat. Und darüber hinaus in der Abwehr, die ja für mich die Schwachstelle bei United in den letzten Jahren, Eric Bailly scheint ein Top-Mann zu sein. Er hat in seinen ersten Spielen total überzeugt und hat viel Stabilität verliehen. Und auch die Maßnahme, Marouane Fellaini ins Mittelfeld zu stellen, hat bisher ganz gut gefruchtet. Der Belgier hat meiner Meinung nach in den letzten Wochen seine besten Spiele im roten Trikot gemacht.
Chris, ist das vielleicht so ein bisschen Schein, jetzt so der Schwung des Trainerwechsels zu Mourinho? Kann das auch wieder schnell verflachen? Oder was meinst du, ist das längerfristig mit José Mourinho?
Ja, gute Frage. Bei Chelsea hat man sich auch gedacht, dass das Ganze längerfristig wird. Er selbst hat auch direkt gesagt, er wird bei Chelsea bleiben, bis er in Rente geht. Mhm. Der Fußball ist halt schnelllebig, da kann man das ganz schlecht planen. Ich denke mal, mit den finanziellen Ressourcen bei Manchester United und das, was man jetzt reingesteckt hat, werden auf jeden Fall die Verantwortlichen auf Erfolge schauen. Und das wird am Ende darüber entscheiden, wie lange Mourinho auch bei Manchester bleibt. Dazu ist einfach viel zu viel Geld drin. Und wie das Fußballgeschäft und das Trainergeschäft leider so funktioniert, ist halt der Trainer immer der Erste, der hinhalten muss. Also sollte United in den nächsten Jahren immer stetig so einen Titel holen und vielleicht auch mal einen ganz großen Titel holen, dann könnte das natürlich auch eine längere Geschichte werden.
Ja, du sprichst es an, ganz großer Titel, weil Louis van Gaal, der hat ja auch den Liga Cup gewonnen, aber das hat nicht so ganz gereicht, dass er dann im Amt bleibt. Andi, wie zufrieden bist du bisher?
Ja, der Saisonstart war eigentlich sehr gut. Unter Van Gaal, die letzte Saison war dann doch ziemlich anstrengend. Da hat man sich von Woche zu Woche nicht auf die Spiele gefreut. Jetzt ist der Hunger zurück, die Freude ist wieder da. Man darf die ersten 3 Spiele aber auch nicht überbewerten. Die Gegner sind nicht die allerstärksten gewesen, also Bournemouth, Southampton und Hull. Und teilweise hat man doch ein wenig Mühe bekundet. Andererseits, wenn man das vergleicht mit den Vorsaison, Bournemouth hat man verloren, Southampton hat man verloren und Hull Aufsteiger, da hat man in der Vorsaison nur ein Unentschieden geholt. Also schon aus 9 von 9 Punkten ist schon 8 mehr als noch in den vergangenen 2 Saisons.
Ja genau, Hauptsache einfach dann die 3 Punkte auf der Seite. Es ist ja, beziehungsweise der Stern über dem ganzen Spiel, der da schwebt, ist, es wird das teuerste Fußballspiel, was es überhaupt je gegeben hat. Ich denke, es wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich durchbrochen werden, aber mit den Transfers von Paul Pogba ist natürlich auch noch viel Geld dazugekommen. Es sind so ungefähr 600 Millionen, die da dann auf dem Platz stehen. Erklär uns doch mal, wie kam das eigentlich damals alles mit der ganzen Marktdiskussion in England und wie bewertest du den Trend da eigentlich?
Ja, in England ist es so, dass die in den nächsten 3 Jahren, jetzt hängt mich nicht auf, aber ich glaube, es sind pro Jahr 1 Milliarde,
ja,
die TV-Gelder, die in den Markt gepumpt werden.
Ich glaube sogar noch mehr, oder?
Ist möglich.
Ja.
Ich bin nicht ganz sicher. Das kommt vor allem von Sky und BT Sports, aber auch von anderen, wie eben der Zone neuerdings oder der Perform Club in Deutschland. Und mittlerweile ist es so, dass eigentlich alle Clubs ziemlich finanziell gut dastehen. Also es ist nicht noch wie vor 10 Jahren, wo der eine oder andere Club vor dem Bankrott stand. Also Chelsea musste ja von Abramovich gerettet werden. City hatte auch nicht viel Geld. Und jetzt steht man eigentlich finanziell gesund da. Allerdings haben alle Clubs auch viel mehr Geld zur Verfügung und deswegen im Vergleich zu den anderen Ligen in Europa können sie sich diese Spieler leisten. Diese Ablösesummen sind enorm. Das ist nicht mehr nachvollziehbar für uns. Und doch, sie können es sich leisten und wenn der Markt das bezahlt, dann ist es so.
Hm. Chris, wir gehen mal auf die beiden Trainer ein, weg von dem Geld, weil es soll ja letztendlich auch wirklich um den Fußball gehen, über das wollen wir auch heute reden, nicht immer über den Markt, das wollte ich natürlich nur kurz anschneiden. Ganz subjektiv, Guardiola oder Mourinho?
eher Guardiola. Mourinho, ich meine... Da hat jeder seine andere Meinung, aber ich mag diese Art von Mourinho manchmal nicht immer anecken zu wollen. Manchmal hat man das Gefühl, es ist nur um des Aneckens willen. Und Aber beides, was ich an beiden wirklich mag, ist, dass beide einfach Typen sind. Und davon haben wir im Fußball mittlerweile wirklich zu wenig. Und das ist natürlich jetzt einfach ein faszinierendes Duell bei diesen beiden. Das hat man ja schon in Spanien damals gesehen. Und ich kann es persönlich kaum erwarten zu sehen, wie Mourinho und Guardiola auf der Seitenlinie stehen und sich irgendwann angriffen während des Spiels.
Ja, und vielleicht auch, wie sie sich begrüßen. Ne? Marius, ja. Erinnerst du dich da noch an die Szene? Da, wo Guardiola und Mourinho sich da nicht in die Augen geguckt haben, als sie sich die Hände gegeben haben.
Ach, bei dem Klassiker damals?
Ja, genau.
Ja, genau, da kann ich mich noch dran erinnern. Es ist lustig, wenn man bedenkt, dass beide eigentlich ziemlich erfolgreich, nein, nicht unbedingt ziemlich erfolgreich, aber doch nicht ganz unerfolgreich mit dem Europapokal der Pokalsieger bei Barcelona zusammengearbeitet haben. Und man in der Biografie von Guardiola lesen konnte, dass der damalige Cheftrainer Robson im Prinzip wenig durch Sprachbarriere an die Mannschaft herangekommen ist und das meiste an der Taktik Mourinho und Kapitän Guardiola zusammen besprochen haben und quasi zu zweit eigentlich die Barcelona-Mannschaft 96, 97 mehr oder weniger durch die Saison geführt haben.
Weißt du da noch, wie sowas eigentlich entstehen kann, dass man dann so auseinandergeht? Ich meine, es ist ja jetzt nicht nur so gewesen, als dann Guardiola Trainer von Barcelona und Mourinho Trainer von Madrid war.
Ich glaube, das könnte aus einem Bewerbungsgespräch von Mourinho bei Barca 2008 war Mourinho arbeitslos nach seinem ersten Engagement bei Chelsea und hat sich anscheinend auch bei seinem damaligen Ex-Club Barcelona beworben und muss eine super Präsentation gehalten haben. Letzten Endes hat aber Guardiola den Job bekommen. Mourinho ist dann 2 Jahre später bei Real Madrid gelandet und ja, wie Chris schon gesagt hat, ich persönlich finde Mourinho auch sehr unterhaltsam. Aber Mourinho ist nicht Mourinho, wenn er sich nicht mit dem Trainer vom Titelkonkurrenten anlegt. So war das eigentlich vorprogrammiert, dass es eigentlich zwischen den beiden dann in Spanien krachen muss.
Mhm. Andi, wie bewertest du das jetzt eigentlich? Das sind ja jetzt 2 neue Trainer in diesem Derby, die ihr erstes Manchester-Derby austragen. Ist das dann für die Fans oder auch für dich ja uninteressant, was die beiden machen? Geht es da eher mehr um das Spiel? Ja, ne?
Es ist schon so, ne? Das Derby ist eigentlich schon viel zu wichtig, ohne dass es Mourinho und Pep gibt. Und auch Ibrahimovic, der auch nicht so gut mit der Guardiola auskam. Es ist aber ein bisschen zusätzliches Öl, das ins Feuer geschüttet wird. Und von daher, das macht es schon ein bisschen spannender. Und aufs meiste bin ich gespannt auf morgen die Pressekonferenzen, morgen Freitag. Wenn wir dann die beiden hören, wie sie sich vor dem Spiel, ob es da schon den berühmten Kampf gibt vor dem Spiel oder ob sie es noch wirklich auf dem Feld dann austragen.
Was zählt es auf dem Platz, fällt mir da jetzt gerade spontan ein. Wie ist denn generell die Stimmung in den beiden Fanlagern oder jetzt bei euch im Fanclub zum Beispiel speziell?
Es ist in beiden Fanlagern sehr optimistisch nach dem Saisonstart. Also beide haben eine schlechte Vorsaison gehabt. Im Falle von Manchester United waren es 3 schlechte Saisons in Folge. Und die ersten 3 Spiele haben beide zwar nicht vollkommen überzeugt, aber endlich können sie wieder gewinnen. Und endlich sind beide Mannschaften oder beide Fanlager, ihre Mannschaft kann wieder Meister werden und die Euphorie ist groß.
Aber es ist jetzt nicht so, dass dann da irgendwie der eine schon den anderen anstichelt oder wie erlebst du das?
Doch, gibt es natürlich auch, aber das ist immer wieder und das sind immer wieder dieselben Leute, die das machen. Also ich erlebe es vor allem auf Twitter. Die englischen Fans sind da teilweise ja, weniger zurückhaltend, als was wir Deutschen sind.
Ja gut, aber jetzt durch Leipzig kommt ja da auch ordentlich Betrieb rein, aber da wollen wir noch nicht drüber reden. Wir wollen mal ein bisschen in die Historie, in die Vergangenheit mit dir gehen. Du hast ja bestimmt schon das ein oder andere Derby jetzt miterlebt. Ich habe mir mal rausgeschrieben, 2011, tut mir leid, dass ich dich da jetzt drauf ansprechen muss, auf die verpatzte Meisterschaft in letzter Sekunde, Aguero. Ich will jetzt nicht zu viel verraten.
Ich kann mich nicht erinnern.
Du kannst dich nicht erinnern. Ja, ich muss jetzt trotzdem fragen, war das das prägendste Derby für dich oder welches hast du dir da rausgenommen?
Also 2011, das war ja nicht das Derby an sich, das war ja,
klar.
Am letzten Spieltag als Aguero in der 94. Minute. Das war, ich glaube, solche Emotionen habe ich noch nie erlebt, als ich ein Fußballspiel geschaut habe. Das war dann so eine Leere in dir. Man wusste, United war 4 Spieltage vor Schluss mit 8 Punkten Vorsprung, hätte eigentlich locker Meister werden können, verspielt das selber gegen Wigan. am letzten Spieltag hätte United mit einem Sieg gegen Sunderland, das hätte noch nicht gereicht. Man hätte auch noch auf die Queen's Park Rangers hoffen müssen. Die haben tatsächlich geführt gegen City, ja, bis in der Nachspielzeit Aguero dieses Tor gemacht und den Meistertitel gewonnen hat.
Ja, und Dzeko.
Naja, ich habe einen schönen Satz gelesen danach. They've done it the United way. So, sie haben es gemacht, wie es United normalerweise macht, so wie Champions League 99. Und das muss man dann auch anerkennen.
Klar, auf jeden Fall. Aber was war dann vielleicht das schönste Derby, was du vielleicht auch live miterlebt hast?
Das schönste Derby. Es ist jetzt ein komisch, wenn ich das so sage, aber 2008, 50 Jahre nach dem Flugzeugabsturz in München, war wirklich am 10. Februar das Spiel United gegen City. United hat das Spiel verloren. Das ist noch schlimmer, dass ich es sage. Aber die Stimmung vor diesem Spiel mit dem Dudelsack und alle Fans sind gestanden und die Ruhe, die Gedenken an die verstorbenen Spieler und die verstorbenen Funktionäre und Journalisten, das war schon ziemlich speziell.
Ja, bestimmt auf jeden Fall ein Gänsehautmoment für dich. Was würdest du sagen, wer da jetzt als Sieger aus dem Duell hervorgeht? Ist das dann schon richtungsweisend für die Saison oder eher noch nicht?
Nein, es ist der 4. Spieltag, da kann auch alles geschehen, egal wer gewinnt. Aber es ist doch natürlich ein riesiger mentaler Vorteil, wenn man aus diesem Sieg, aus diesem Derby als Sieger rauskommt. Man muss natürlich auch sehen, wenn man jetzt schon sagen kann, wir haben City einmal besiegt, wir können City ein zweites Mal besiegen oder halt umgekehrt, wenn City der Gewinner sein sollte, dann ist das ein mentaler Vorteil. Aber die Saison ist noch lange, von daher entschieden ist danach bestimmt noch nichts. Und es ist ja nicht so, dass nur City und United um die Meisterschaft kämpfen. Wir haben auch noch Chelsea momentan ohne Punktverluste. Wir werden auch noch Arsenal, Leicester vielleicht, Tottenham und vielleicht auch Liverpool sehen, die um die Meisterschaft mitkämpfen können.
Ja, jetzt gebe ich mal kurz meine Moderation an den Chris weiter, dem brennt da noch was auf der Seele.
Nee, es ist eine interessante Frage, finde ich, an Andy jetzt. Durch das ganze Geld, was im Fußball ist, und jetzt insbesondere hat man das ja bei Manchester United zuletzt auch beobachten können, Ryan Giggs hat den Verein verlassen, hauptsächlich auch wegen Mourinho. Und man hat das Gefühl, dass ein bisschen so die Legenden und die Typen bei United verloren gehen. Hast du die Angst, beziehungsweise wie empfinden das Man United-Fans hinsichtlich eines möglichen Identitätsverlusts mit dem ganzen Geld, dass man jetzt nur noch ausländische Spieler holt, Topstars holt? Geht da dem Traditionsverein so ein bisschen Identität flöten? Was denkst du?
Das ist keine einfache Frage. Ich möchte mal eines sagen. Vor einem Jahr bereits unter Van Gaal, als Di Maria geholt wurde, als Rojo geholt wurde, Romero und so weiter, da wurden schon die ersten Kritiken laut, United verkauft seine Seele. In den letzten zwei Saisons hat Louis van Gaal 14 Jugendspieler aus der eigenen Mannschaft das Debüt gegeben. Also das ist etwas Außergewöhnliches. Das heißt, ich glaube auch Mourinho, der keine gute Erfahrung mit Jugendspielern gemacht hat, der nicht so viel auf Jugendspieler setzt wie andere Trainer, wie es Van Gaal getan hat. Ich glaube auch die können nicht die Seele von United ganz vergessen. Wir sehen jetzt Rashford, der sich durchsetzen wird, früher oder später, vielleicht jetzt noch hinter Ibrahimovic bleibt und noch ein bisschen lernen kann, aber der wird sich durchsetzen. Dann kommt Timothy Fosu-Mensah nach, der ist da auch ein riesiges Talent, und in der Academy das weitere Talente. Ich glaube nicht, dass die Seele verkauft wird.
Nee, so weit würde ich auch nicht gehen, aber ich hätte jetzt nur gemeint, dass man vielleicht so ein bisschen mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge die Situation sieht. Weißt du, dass man so ein bisschen von dieser puren Identität des Vereins ein bisschen abgeht, wenn man sieht, dass nur noch ganz wenige von diesen Legenden sozusagen noch im Verein übrig sind. Ich sage jetzt,
aber
wie zuletzt jetzt halt, dass Ryan Giggs gehen musste.
Ja, aber Chris, es ist ja auch so, dass das, sag ich mal, im Fußball jetzt durch die Globalisierung, oder wir haben das auch gerade angesprochen mit dem Geldfluss, dass das nahezu unmöglich ist aufzuhalten, ne? Also
das ist richtig, das ist absolut richtig. Das gilt für alle Top-Vereine mittlerweile leider. Aber ich habe das jetzt nur so irgendwie ein bisschen gemerkt, gerade mit der Sache mit Ryan Giggs, was ja ein bisschen schade ist, denke ich mal, weil es ja wirklich auch eine Vereinslegende ist. Und man hat ja gesehen, durch die Übernahme der Amerikaner bei Manchester United, da gab es ja schon einige unzufriedene Stimmen im Verein. Und deswegen hoffe ich mal für den Verein, dass da weiterhin auf die Tradition gesetzt wird und dass man da auch ein bisschen was aus der Jugend nachzieht, damit die Leute sich nach wie vor gut mit dem Club identifizieren können.
Also ja. Bei Giggs muss man natürlich sagen, der hat die letzten zwei Saisons oder sogar drei Saisons unter Van Gaal und David Moyes als Co-Trainer gearbeitet, aber ihm dann direkt diese Aufgabe zu übertragen, die erste Mannschaft zu führen als Cheftrainer, die Mannschaft, die doch in einer Krise ist, also es ist nicht so, als Guardiola Barcelona übernahm damals, da war Barcelona ein Top-Team, er musste nur ein paar kleine Änderungen vornehmen und konnte es dann weiterführen. United befindet sich oder befand sich in einer Krise, da ist ein totaler Neuaufbau nötig gewesen. Diese Aufgabe in Giggs zu übertragen, ein bisschen schwierig. Das ist jetzt auch an der Zeit, dass er irgendwo beweisen kann, sei es in der zweiten englischen Liga oder bei einem kleineren Premier League-Verein, dass er das Zeug auch als Cheftrainer hat, dass er seinen eigenen Stil entwickeln kann. Und dann, wer weiß, Mourinho ist ja nicht gerade bekannt, lange bei Vereinen zu bleiben, vielleicht in 3-4 Jahren, gibt es für Giggs dann wieder eine Chance.
Das ist richtig, ja, auf jeden Fall.
Gut, vielleicht nochmal den Marius einschalten. Wir haben noch gar nicht so viel über City geredet. Okay, ist klar, wir haben einen United-Gast. Was erwartest du denn von den Blues? Also, wie werden die auftreten da im Old Trafford?
Ich denke auf jeden Fall mit viel Ballbesitz. Ich habe schon in den ersten Spielen von Guardiola kennen, gerade auch in seinen Formationen. Er hat Alexander Kolarov zum Beispiel in die Innenverteidigung gestellt. Etatmäßigen Linksverteidiger hat David Silva ins zentrale Mittelfeld etwas zurückgezogen. Das kann auch die dementsprechend verschieben, auch die Außenverteidiger, ähnlich wie bei Bayern. Also man konnte schon sehen, dass die City-Spieler bisher das System Guardiola gut angenommen haben und auf den Ergebnisse sprechen momentan auch dafür, dass sie das System auch gut umsetzen können.
Gut, zum Abschluss würden wir als 90-Plus-Team gerne nochmal auf eine Aktion hinweisen, beziehungsweise auf eine, ja, so ein kleines Spielchen. Die kombinierte Elf aus City- und United-Spielern. Andi, ich weiß, das ist jetzt auch wieder eine blöde Frage von uns oder von mir, aber würdest du vielleicht so eine Traumelf erstellen können aus City- und United-Spielern? Wen würdest du da auf jeden Fall nehmen?
Ich habe mir das zusammengestellt und ich habe sehr, sehr große Mühe gehabt, da mich zwischen einzelnen Spielern zu entscheiden. Wer sicher fraglos in der Elf ist, das ist der Torhüter David De Gea. Der ist einer der drei besten Torhüter auf der Welt momentan und vielleicht sogar der beste. Das ist keine Frage, dass De Gea gehört drin. Weiter sind die Außenverteidiger auch ziemlich klar. Also links Sanja, links Shaw und rechts Sanja von City. Die sind eigentlich gesetzt.
Weiter?
Im defensiven Mittelfeld sicher auch Pogba, der ist für mich auch gesetzt. Und für alle anderen Positionen ist es halt ein Streitpunkt. Die Innenverteidigung ist sowohl bei City wie auch bei United ein bisschen anfällig.
Ja.
Kompany in seiner Topform gehört ganz klar drinnen, aber ist er in Topform, respektive momentan ist er verletzt, kann er aber die Saison ohne Verletzungen dann überstehen? Großes Fragezeichen. John Stones, ein Riesentalent bei City. 50 Millionen Pfund Ablösesumme ist auch dementsprechend hoch. Allerdings hat er bei Everton in der letzten Saison ein bisschen stagniert. Deswegen für mich Smalling, der in der letzten Saison wahnsinnig gut war für United, der zweitbeste Spieler hinter De Gea. Und Eric Bailly, der Neuzugang, der eigentlich niemand auf der Rechnung hatte und der jetzt Spieler des Monats geworden ist.
Ja, und im Sturm dann Aguero Ibrahimovic, das ist jetzt kaum zu beantworten, ne?
Ich habe mich für Aguero entschieden, aber das ist so ein kleiner Unterschied. Also, ja.
Man kann ja auch beide aufstellen.
Nee, stimmt.
Ja.
Chris, Marius, was haben wir uns gedacht?
Ja, wir haben beide aufgestellt, also im Tor haben wir uns natürlich für das Gleiche entschieden. David De Gea ist da ja gesetzt und ist mittlerweile wirklich eindeutig der beste Torwart in der Liga. Als Rechtsverteidiger haben wir jemanden genommen, wo man jetzt vor 3 Monaten noch nicht gedacht hat, dass man den nehmen würde, aber nach der bisherigen Form in der Saison muss es Antonio Valencia sein.
Der ist auch von der Rechtsaußen, ja.
Ich kann das verstehen. Das Problem ist nur, Antonio Valencia kann eigentlich nicht verteidigen. Die ersten drei Gegner haben nicht so sehr angegriffen über ihre linke Seite, respektive Uniteds rechte Seite. Ich glaube nicht, dass er langfristig in dieser Saison ein Spieler der Saison werden kann.
Wir gehen aber mal auch nach aktueller Form und da ist er immerhin für den Premier League Spieler des Monats August nominiert.
Genau, ja.
Lohnen wir den Ecuadorianer mal für seine starken drei Saisonspiele. Aber im Liga-Pokalfinale wurde übrigens über den ein wenig angegriffen, da hat er das ganz passabel gemacht. Wie gesagt, die Entwicklung muss man mal abwarten. Ich gebe dir da grundsätzlich recht, aber die bisherige Saison ist überraschend stark.
Er ist aber schon krass, ne? Also da rechts außen, der war ja für seine Dribblings, für seine Flanken bekannt und jetzt Rechtsverteidiger. Also ich finde es spannend.
In der Mitte haben wir RG und Nicolas Mbienchi, haben zwei Zweikampfmonster, für die auch die momentane Form ein wenig spricht. Links hinten haben wir uns auch für Luke Shaw entschieden, der für mich besser als jeder Verteidiger von City ist, also auch besser als Gael Clichy und Alexander Kolarov, wobei man ja bei Pep Guardiola nie genau weiß, dann, ob das dann noch die Stammposition ist. Im Mittelfeld, wir haben uns für eine Vierer-Mittelfeldreihe und kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, in Zwei-Mann-Sturm Ibrahimovic Aguero entschieden. Andi wird wahrscheinlich sehr glücklich sein, dass der Argentinier nicht spielt, ich glaube.
Ja, sehr.
Letzten Jahr fast jeden Derby getroffen, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
Ja, ziemlich. Ich glaube, in den letzten drei Jahren 5 Tore oder so. Jedenfalls 8 Tore im Derby, also damit ist er an 5. Stelle im Manchester Derby bei den Torschützen.
Ja, das ist nicht schlecht, vor allem wenn man bedenkt, dass er erst 5 Jahre in Manchester spielt. Ja, für die Außen in der Vierer-Mittelfeldreihe haben wir uns einfach wegen der Qualität auch für Kevin De Bruyne und David Silva entschieden. Auch wenn David Silva jetzt in der bisherigen Saison eine andere Position eingenommen hat. Das Mittelfeld wird dann in der Zentrale kompliziert durch bisher sehr stark Fernandinho und Paul Pogba.
Bevor wir dich dann verabschieden wollen, Andi, oder müssen vielleicht auch, sonst sprengt das hier alles unseren Rahmen, wollen wir natürlich auch nochmal die abschließenden Tipps bzw. Prognosen einfordern. Ja, was erwartest du vom Spiel vielleicht und ja, wie geht's aus? Vielleicht auch nicht durch die United-Brille.
Ja, also ich muss mal Marius zu 100% zustimmen. City wird sehr viel Ballbesitz haben. United wird sich auch im eigenen Stadion aufs Kontern beschränken. Ich habe ein bisschen Angst, dass Mkhitaryan leider verletzt ist und deswegen nicht spielen kann. Denn ich kann mir vorstellen, dass United mit der Schnelligkeit über die Außenverteidiger angreifen kann und dann mit hohen Bällen auf Ibrahimovic spielt. Denn Claudio Bravo, der neue Torhüter von City, ist nicht unbedingt der strafraumbeherrschendste Torhüter, den es gibt. Ich tippe deshalb auf ein knappes Spiel und auf einen knappen Sieg für United 2-1.
Okay. Chris, wie sieht's bei dir aus?
Ich muss da Andi recht geben. Ich habe auch das Gefühl, dass da Man United vielleicht einen leichten Vorteil hat. Und ich glaube, dass ein Spieler auf dem Platz besonders motiviert sein wird. Und das ist Ibrahimovic, der es wahrscheinlich gar nicht erwarten kann, Guardiola zu zeigen. Daher denke ich auch, dass es ein ganz knapper Sieg wird. Und Ibrahimovic wird das Siegtor schießen.
Okay.
Sag mal, 1-0.
Marius, bei dir?
Ja, ich sehe momentan irgendwie auch United einen Ticken stärker als City. Irgendwie glaube ich, dass Mourinho ja, sich sein Team ganz gut auf Guardiola einstellen wird. Und auch Ibrahimovic ist in exzellenter Form, hat jetzt auch während der Länderspielpause durch seinen Rücktritt weiter Kraft tanken können. Martial kommt mit Selbstvertrauen zurück, hat jetzt für Frankreich getroffen. Rashford 3-mal für die U21. Dennoch glaube ich, dass es ein 1-1 wird.
Okay, ja, dann bleibt ja nur noch eine Möglichkeit übrig, die ich tippen kann. Dann mache ich das mal gegen den Strom. 2-1 Manchester City, Guardiola siegt in Old Trafford. An dieser Stelle wollen wir dann euch bitten, liebe Community, mal so eure kombinierte Elf aufzustellen. Das soll es eigentlich jetzt erstmal vom Manchester Derby gewesen sein. Danke, Andi. Ihr findet den übrigens auf Twitter @solskjaer1878, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und natürlich auch der Hinweis auf den Facebook-Account und den Twitter-Account der German United Devils. Da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns ein bisschen über das Manchester Derby gesprochen hast. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen und bis zum nächsten Mal.
Christian. Vielen Dank, Christian.
Danke.
Ja, das waren doch echt ein paar richtig coole Einschätzungen, die uns der Andi da gegeben hat zum Manchester Derby. Und ja, wie es so ist an den Wochenenden, dann kommt einfach alles zusammen. Wir haben ein zweites Derby und es ist ein ganz besonderes Celtic Glasgow gegen die Rangers. Und die sind ja zu dieser Spielzeit wieder aufgestiegen. Da gab es ja ganz viel Diskussion und jetzt ist es wieder soweit. Und der Chris, dem brennt's schon, der möchte da loslegen. Chris, was ist da so zu erwarten?
Ja, ich muss sagen, ich bin da recht heiß auf das Spiel. Das Problem ist natürlich, dass das zeitgleich zum Manchester Derby ist. Trotzdem werde ich mir versuchen, da vielleicht parallel oder den Highlights da einen Part so reinzuziehen. Die Rangers sind jetzt erst wieder aufgestiegen nach dem Zwangsabstieg 2012. Und Celtic gegen Glasgow Rangers, das war schon immer so eine richtig brisante Partie. Da hat es gelb-rote Karten, rote Karten gehagelt. Es war einfach intensiv. Ich meine, aufgrund der Geschichte der beiden Clubs, mit den verschiedenen Glaubensrichtungen, die Katholiken gegen die Protestanten, das hat einfach schon eine ganz andere Geschichte als andere Derbys heutzutage. Es ist immer ein ganz besonderes Ereignis und ich denke, die ganze schottische Liga und die ganze Bevölkerung ist froh, dass beide Clubs jetzt endlich wieder in derselben Liga sind. Zur Prognose zu dem Spiel. Natürlich ist Celtic der Favorit. Da die Rangers ja erst aufgestiegen sind. Trotzdem sind beide interessanterweise auf Platz 1 und 2 nach 4 Spieltagen, also so als ob die Rangers im Bett gewesen wären. Die Rangers haben sich auch dementsprechend gut verstärkt, 8 neue Spieler geholt. Mit dabei ist ein alter Bekannter, ein ganz interessanter Name, Joey Barton. Der wird das ohnehin jetzige Derby noch mal ein bisschen aufpeppen und noch mehr Witze verleihen. Also ich denke mal, wenn man gerne Sportwetten macht, sollte man auf jeden Fall mal auf eine rote Karte sitzen. Und das Witzige ist, Joey Barton und der Kapitän von Celtic, Scott Brown, die haben sich jetzt im Vorfeld des Spiels schon ein bisschen gestritten, ein bisschen auf Twitter gegeneinander ausgeteilt. Und das Witzige war, dass Scott Brown sich über Joey Barton lustig gemacht hat, weil dieser als Kind ein Celtic-Fan war. Und im Gegenzug hat dann Joey Barton ein Bild von Scott Brown als Kind gepostet, in dem dieser ein Rangers-Trikot getragen hat.
Ach nein, krass.
Ja, genau. Also das nimmt sich da nicht viel, das ist ganz witzig. Und Joey Barton hat jetzt nochmal zum Rundumschlag ausgeholt und hat heute in der Presse gesagt, wenn ich gut spiele, hat Scott Brown keine Chance. Er ist nicht in meiner Liga, nicht mal in der Nähe meines Levels. Also,
oha, ist das PR oder ist da schon echt mehr Feuer drin?
Ich denke, es ist Feuer, weil man kennt ja Joey Barton, der ist ja für seine Skandale auf dem Platz und ist ja durchaus bekannt. Und ich denke mal, da wird es im zentralen Mittelfeld richtig brennen am Samstag. Das wird richtig heiß.
Ist das heißer als das Manchester Derby?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich ist es sportlich nicht auf demselben Level, das ist klar. Aber wie ich schon gesagt habe, diese Geschichte von diesem Derby, das ist etwas ganz Besonderes. Es geht schon über den Fußball hinaus, würde ich mal sagen.
Ja, da geht das Herz des Fußballromantikers auf, wie ich gerade bei dir auch höre, ne?
Genau, ich habe zwar mit den beiden Vereinen nichts zu tun, aber ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo Premiere war, das glaube ich, damals die Derbys zwischen den beiden übertragen hat. Und ich weiß noch, was für eine Atmosphäre das immer war. Das ist unvergleichlich. Und wie gesagt, die Intensität auf dem Platz, die Fouls und so weiter, das war schon immer was ganz Besonderes. Zur Prognose vielleicht von dem Spiel. Wie gesagt, Celtic geht als Favoriten das Spiel rein. Ich denke mal auch, dass sie vielleicht die knappe Oberhand haben werden, aber es ist ein Derby und da ist es eigentlich egal, was im Vorfeld passiert. Daher denke ich mal, dass es eine hart umkämpfte Partie wird und am Ende des Spiels könnte es vielleicht ein torreiches Unentschieden geben. Das wird jetzt passen.
Apropos Prognosen, oh, was ein Zungenbrecher, habe ich jetzt gerade mal gemerkt, die haben wir jetzt schon zu Genüge gehört. Chris, wir sind dann auch ja über die Woche so ein bisschen auf eine Idee gekommen, weil die Planungen auf den Podcast, muss man ja vielleicht auch mal ehrlicherweise zugestehen, die waren ein bisschen spontan, kurzfristig und da haben sich das eine oder andere ein bisschen überschlagen. Was haben wir uns denn gedacht? Es gibt ja so ein kleines Tippspiel, habe ich gehört.
Genau, ja, zur Geburtsstunde unseres großen Podcasts haben wir uns jetzt mal was einfallen lassen, und zwar das 90 plus On Air Tippspiel. Das Besondere daran ist, dass wir als 90 plus immer ein Teammitglied haben werden, das Tipps zu den 7 Topspielen des Wochenendes machen werden. Da picken wir uns ein paar Spiele raus. Wir geben dann unsere Tendenz ab, Heimsieg, Auswärtssieg oder Unentschieden. Und das Interessante ist jetzt, dass wir gegen euch, gegen die Twitter-Community als Ganzes antreten werden. Und dementsprechend werden wir dann einen Tag vorher die Begegnungen bei Twitter reinstellen und eine kleine Umfrage starten. Und dann können die Follower bei Twitter abstimmen, was sie denken, wie das Spiel ausgehen wird. Einfach die Tendenz dann anklicken, da gibt es dann die drei Optionen. Und am Ende des Spieltags werden wir dann sehen, wer mehr Spiele richtig hatte, 90 plus oder die Community. Und ja, wie das oft so sein muss bei solchen Spielen, gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Sobald ihr als Community 90plus.de fünfmal geschlagen habt, beziehungsweise also fünfmal mehr Spiele richtig getippt habt, werden wir ein kleines Gewinnspiel starten und einen kleinen Preis verlosen.
Das bleibt noch geheim, ne?
Das bleibt zwar noch geheim, was als nächstes kommt, aber den ersten Preis haben wir schon.
Was denn?
Die 90plus-Legenden-Shirts, die dürften mittlerweile dem einen oder anderen aus der Community bekannt sein. Das ist ein T-Shirt mit einer legendären Mannschaft oder einer Aufstellung von einem wichtigen Spiel. Und da kann jeder, der so ein T-Shirt bestellt oder in diesem Fall gewinnt, seine Lieblingsmannschaft aussuchen, seine Legenden-Elf, seinen Champions-League-Sieger, Weltmeister. Da ist die Wahl ganz unbegrenzt, da kann man sich komplett frei gestalten und uns die Elf mitteilen und dann drucken wir je nach Wunsch so ein T-Shirt. Und ja, das gibt es dann als Preis für die nach den ersten 5 Siegen gegen 90plus.
Coole Sache, jetzt nimmt das Ganze aber fast schon hier den ganzen Content weg, die ganze Werbung. Gehen wir doch schnell wieder rein in den Inhalt zur Vorschau auf das Wochenende. Das haben wir uns ja vorgenommen, dass wir so die Highlights-Spiele aus Bundesliga, Serie A, Ligue 1, England und so weiter aufstellen und da so ein bisschen drüber reden. Marius, du bist noch wach immer noch, oder?
Nachdem der Chris das so schön gesprochen hat, umso mehr.
Ja, natürlich. Wir gehen in die Bundesliga rein, da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber geredet, fällt mir gerade auf. Und morgen, beziehungsweise, ja, wenn ihr das heute hört, ist Schalke gegen Bayern an der Reihe, Freitag.
Ja, immerhin, auch nicht so verkehrt die Paarung, ne?
Nee, also alles irgendwie auf einmal, ne?
Ja, aber das ist, manchmal denkt man irgendwie, das ist absichtlich gemacht, was auch nicht schlecht ist. Also da kann man sich umso mehr aufs Wochenende freuen.
Tue ich auch.
Ich bin gespannt sein auf die Schalker Mannschaft, was er für eine Reaktion zeigen wird nach dem eher misslungenen Auftakt in Frankfurt, wo man ja eher ja, sang- und klanglos und vor allem kampflos 1-0 verloren hat, vor allem gegen eine Eintracht in Unterzahl. Und von den Neuzugängen darf man auch mal gespannt sein, wer in der Startelf ist. Der Kicker hat da spekuliert, dass Bambouli und Konopiljanka wohl noch eher nicht reichen wird, aber Bendaleb soll, der auch in Frankfurt ganz passabten Eindruck hinterlassen hat, sowohl die besten Chancen haben, da zum ersten Mal für die Königsblauen aufzulaufen. Bei den FC Bayern ist es spannend zu sehen, ob Renato Sanches, das Wunderkind aus Portugal, sein Bundesliga-Debüt feiert. Carlo Ancelotti hat jedenfalls schon mal diese Woche verlauten lassen, dass der Portugiese fit ist. Ja. Also möglicherweise sehen wir dann zum ersten Mal morgen Renato Sanches in einem Bundesligaspiel.
Okay, hat Schalke eine Chance?
Das ist schwer zu sagen. Also ich habe vor der Saison war ich mal gespannt auf die neuen Bayern, ob sie zumindest auf Bundesliga-Niveau unter Guardiola stets den Eindruck gemacht haben, als wären sie nahezu unschlagbar. Vor dem ersten Spiel die Bremer Mannschaft darf jetzt nicht unbedingt als Maßstab nehmen, aber haben sie nicht wesentlich schwächer als unter Guardiola gewirkt. Die wirken immer noch so, als wären sie in Sachen in fast allen Belangen jeder Bundesliga-Mannschaft enteilt. Ancelotti interessiert ja auch jetzt kein neues System oder irgendwas, sondern Ancelotti ist für mich eher der charmanteste Verwalter im Fußballbusiness und so macht er das wahrscheinlich auch in München. Deswegen gehe ich davon aus, dass Schalke auch nach dem zweiten Spieltag noch 0 Punkte auf seinem Konto haben wird und die Bayern das Spiel mit mehr als einem Tor Unterschied gewinnen. Ich denke, die Bayern gewinnen das morgen 3-1 auf Schalke.
Oha, Abstiegssorgen auf Schalke. Sehe ich dann schon die Schlagzeilen.
Donnerstag.
Genau. United City, das haben wir uns natürlich aufgeschrieben, haben wir auch gerade schon zur Genüge, denke ich, drüber geredet. Celtic Rangers auch. Chris, gehen wir mal auf Leicester. Die sind ja auch noch da, die Meister. Gegen wen spielen die denn?
Richtig, die spielen gegen den FC Liverpool, gegen Jürgen Klopp.
Noch so ein cooles Spiel.
Richtig, ja, auch ein sehr interessantes Spiel, gerade wenn man mal die Form der beiden Clubs betrachtet. Beide sind noch wirklich auf der Suche nach Konstanz. Beide haben erst einen Saisonsieg, einen Unentschieden und eine Niederlage. Also das ist schon mal quasi fast identisch. Zum Spiel selbst wird auf jeden Fall eine interessante Partie. Liverpool wird als Heimmannschaft der Favorit sein, auch wenn Leicester der Meister ist. Ich sehe sie als leichten Favorit, sagen wir es mal so. Das Problem bei Liverpool ist nur, wie so oft, die Defensive. Aktuell hat man mit 6 Gegentreffern die schlechteste Abwehr der Liga. Und das Ganze wird jetzt noch ein bisschen schlimmer, denn Emre Can, der durch seine Rückwärtsbewegung definitiv für die Defensive wichtig ist, und der Neuzugang aus Augsburg, Klavan, fallen beide aus. Bin ich mal gespannt, wie Klopp da seine Defensive gegen Leicester einstellt. Bleibt abzuwarten. Leicester wird auf jeden Fall Coutinho in den Griff bekommen müssen, der bereits 2 Tore hat. Und da muss man auf jeden Fall mal auf die Standards schauen. Und Liverpool sollte vielleicht darauf achten, in der Abwehr etwas geschickter zu Werke zu gehen, denn Leicester hat bereits einige Elfmeter bekommen. Und ja, das ist so das Auffällige mittlerweile in der Saison.
Ja, wenn da so ein Jamie Vardy durchgeht, ne, der ist halt dünn, da geht er halt einfach durch.
Ja, richtig.
Wie geht das Spiel aus? Was sagst du?
Ich denke mal, es wird ein hart umkämpftes Spiel. Ich denke, dass beide Teams da vielleicht etwas vorsichtig agieren werden, da, wie gesagt, beide noch etwas auf der Suche nach Konstanz sind. Deswegen denke ich, dass es ein Unentschieden wird, vielleicht sogar ein etwas torarmes, ich weiß es nicht, aber ich würde mal sagen, ein 1-1.
Okay, bleiben wir nochmal bei dir. Celta Vigo, Atletico Madrid, haben wir uns aus La Liga aufgeschrieben.
Genau, ja. Also über Barca und Real gibt es bei den Spielen nicht viel zu sagen. Real spielt gegen Osasuna, Barcelona gegen Alaves, da gelten die beiden Schwergewichte als klarer Favorit. Etwas interessanter ist da das Spiel Celta Vigo gegen Atletico, wie du schon sagst. Atletico, ich will jetzt nicht das Wort Krise in den Mund nehmen nach 2 Spielen, aber da herrscht schon so ein bisschen Unruhe, da man jetzt nur 2 Unentschieden verbuchen konnte.
Gegen Aufsteiger, ne?
Genau, gegen Aufsteiger. Deswegen braucht Atletico jetzt auf jeden Fall einen Sieg, wenn es ist zwar schon etwas zu früh vom Titelkampf zu sprechen, aber wenn man dann Real Madrid und Barcelona in der Liga hat, die wirklich nicht so viele Punkte liegen lassen, dann läuft man schon eine ziemlich lange Zeit einem Abstand hinterher, wenn man das schon am Anfang zulässt. Und deswegen wird Atletico jetzt wirklich stark unter Druck stehen, endlich mal einen Dreier einzufahren. Wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel. Viele werden den Befreiungsschlag erwarten, gerade weil Celta Vigo bisher noch keinen Punkt verbuchen konnte. Aber gerade deswegen könnte das eine kleine Falle darstellen und Atletico wird auf jeden Fall nicht zu offensiv ins Spiel gehen dürfen, tun sie sowieso meistens nicht. Ja. Und deswegen ja, wird auf jeden Fall eine enge Kiste. Der Druck scheint auch wirklich bei Atletico angekommen zu sein. Griezmann sagte nach dem letzten Spiel sogar, wenn wir so weitermachen, werden wir darum kämpfen, nicht abzusteigen. Also da ist wirklich schon so ein bisschen Versagen nach nur 2 Spielen.
Ja, gut.
Darf man natürlich nicht überbewerten, nee. Ist klar. Aber ja, daher wird Atletico unter Druck stehen und ich denke mal, sie werden jetzt endlich den kleinen Befreiungsschlag machen und in einem wahrscheinlich sehr kampfbetonten Spiel einen knappen Sieg einfahren.
Jetzt kommen wir nochmal zu deinem Lieblingsspieler, Kevin Prince Boateng.
Ich weiß nicht, woher dieses Gerücht stammt. Es stimmt jedenfalls nicht. Danke an Marius an dieser Stelle.
Sevilla, Las Palmas.
Genau, ja.
Die haben gewonnen, ne? Das erste Bitte? Spiel. Die haben gewonnen, das erste Spiel. Boateng ja, hat getroffen. Ach ja, beide Spiele, ja.
Genau, das ist so bisher das kleine Überraschungsteam in Spanien. Viele nehmen natürlich etwas voreilig bereits das Wort Leicester in den Mund. Leicester Spaniens. Ist natürlich etwas voreilig, ja. Aber das Interessante an Las Palmas ist, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine Alltagsfliege ist, denn wenn man sich so ein bisschen die Spiele angeschaut hat bisher, überzeugen sie wirklich nicht, haben sie nicht durch Glück gewonnen, sondern sie überzeugen wirklich durch einen klassen Fußball. Also man hat jetzt schon bei Twitter mitbekommen, dass Las Palmas so jetzt schon so die kleine Hipster-Mannschaft ist auf Twitter, die jetzt jeder immer ganz toll findet. Aber man versteht auch wieso, denn wenn man sich die Highlights anschaut, aus den Siegen gegen Valencia 4-2 und gegen Granada 5-1, also das war schon recht beeindruckend und da hat man schon wirklich einen klasse Kombinationsfußball gesehen, teilweise mit einer One-Touch-Ballstaffette aus, keine Ahnung, 10, 15 Stationen, die dann mit einem klasse Torabschluss gekrönt wurden. Wird schon interessant zu sein, wie sich Las Palmas jetzt in der Saison weiter so schlägt. Macht auf jeden Fall bestimmt mal Spaß, da reinzuschauen, wie sich der neue Club von Kevin Prince Boateng so schlägt.
Ja, was soll ich denn noch alles gucken?
Schade, dieses Wochenende ist einiges geboten, da hast du recht.
Wer gewinnt denn?
Ja, Las Palmas wird natürlich versuchen, seine super Serie da fortzusetzen. In Sevilla beim Europa-League-Sieger wird es natürlich etwas schwerer, denn das Team hat natürlich selbst eine gewisse Ambition in dieser Saison. Ich denke, es wird auf jeden Fall sehr knapp und ich denke, dass Las Palmas mit etwas Selbstbewusstsein auf jeden Fall einen Punkt bei Sevilla holen kann. Also da ist mein Tipp ein 1-1.
Gut, wir sind ja ein deutscher Podcast und jetzt haben wir irgendwie über England geredet, über Spanien geredet. Gehen wir doch mal wieder in die Bundesliga. Marius, Leipzig, Dortmund.
Ja.
Rote Erde statt Red Bull titelt die Watz. Verfeindete Stimmung haben wir uns ja auch aufgeschrieben. Was gibt's dazu zu sagen?
Ja, Rasenballsport, oder sagen wir es einfach so, wie es ist, Red Bull Leipzig gegen Borussia Dortmund. Ein ziemlich brisantes Spiel. Viele Dortmund-Fans haben sich dazu entschieden, nicht zu diesem Spiel zu fahren, obwohl gerade der BVB herausragende Auswärtsfans hat, aus den Gründen eben ja, diesen Verein nicht mit dem Eintrittsgeld unterstützen zu wollen. Die Südtribüne BVB hat da eine ganz lustige Gegenveranstaltung ins Leben gerufen, ab zu den Amas. Zuerst sich das Regionalligaspiel BVB 2 gegen Wuppertal angucken wird und danach im Radio dort das Auswärtsspiel in Leipzig mitverfolgen wird. Ja, wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel am Samstagabend. Nicht nur, weil die Dortmunder Mannschaft im Sommer unterneuert wurde, man wird zum zweiten Mal richtig erst verwundern können nach dem ersten Spieltag, sondern auch, weil gerade auch schon Aki Watzke gerne mal einen kleinen Giftpfeil Richtung Ostfriesland geschossen hat. Also es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel.
Okay, wer gewinnt?
Ja, also ich denke, Leipzig ist schon im DFB-Pokal in Dresden mit, sage ich mal, nicht so einer sympathischen Stimmung dem Verein gegenüber klargekommen. Ich glaube, der BVB ist da auf jeden Fall abgewichst genug und das Spiel da in Leipzig mit auch. Ich bin hier ebenfalls auf 1-3. Ich hab mir schon Gedanken gemacht, aber 1-3 ist bei meinen beiden Tipps sehr plausibel für mich gewesen.
Jetzt gehen wir nochmal in die italienische Liga. Roma gegen Sampdoria. Was hast du dazu zu sagen?
Ja, das kleine Spitzenspiel in Italien. Sampdoria auf dem dritten Platz hat beide Saisonspiele bisher gewonnen und stellt auch mit einem Torverhältnis von 3-1. Offensiv ist es jetzt keine Offenbarung, aber definitiv bisher ganz ordentlich. Die bisher beste Abwehr in der Liga. Und der AS Rom, bei dem waren die letzten Wochen vor allem eines, ziemlich wild. Dann Brettspiel wird erstmal überzeugend 4-0 gegen Udine gewonnen. Dann ging es in der Champions League in der Champions League Qualifikation eher langlos gegen Porto Richtung Euroleague, also 0-3 daheim im Olympiastadion.
Ja, das war echt krass, ne?
Also klar waren ziemlich, war schon das interessanteste Duell in der Champions League Quali. Oder eines der interessanteren Duelle, aber das Porto ist dann so deutlich durchsetzt. Also die Roma hat da komplett den Kopf verloren im Spiel. Auch im zweiten Saisonspiel, im Auswärtsspiel mit Caligiari, hat die Roma dann nur 2-2 gespielt. Sie trifft halt einmal auf Doria. Ich denke, die Länderspielpause hat der Roma gut getan und sie werden die Punkte im Olympico behalten, die sind 2-0 gegen Sampdoria.
Ja, Jungs, da haben wir die Stunde schon wieder im Kasten. Schnell ist vorbeigegangen. Tippspiel haben wir erklärt, Vorschau haben wir gemacht. Dann fehlt jetzt nur noch mal ein bisschen Werbung für uns selber. Verweis auf Social Media. Also mich, Christian A. Hoch, findet ihr @c_a_hoch. Ich weiß, der Esel nennt sich immer zum Schluss, aber hab's jetzt einfach mal zu Beginn gemacht. Den Marius, den findet ihr auf Twitter @marius_90+. Und den Chris genauso, Chris_90+ und natürlich 90+. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf iTunes oder auf Twitter mal eine Rückmeldung da lasst, wie ihr das Ganze so vom Aufbau, vom Prinzip, wie euch das einfach gefallen hat, was wir vielleicht verbessern können, wo wir weiter forschen sollen, was ihr vielleicht auch selber hören wollt, dass ihr da einfach mal bei iTunes was schreibt, eine Bewertung da lasst. Und unter dem Hashtag 90plusonair können wir auch gerne alle über die Sendung diskutieren. Also das heißt dann, wenn euch was nicht so gefallen hat, was unser Gast, was wir selber gesagt haben, dann schreibt es einfach und wir kommen ins Gespräch. Würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ja, Jungs, wie hat es euch beiden gefallen?
Klasse, also mir hat Spaß gemacht. Macht auf jeden Fall Laune, über das zu diskutieren, was einen so beschäftigt und wo die Leidenschaft ist. Und gerade der internationale Fußball ist ja so unsere Leidenschaft, sage ich mal. Da hat es auf jeden Fall mal Spaß gemacht, sich mit ein paar Leuten immer darüber auszutauschen.
Vor allem hatten wir heute einen super Gast, der auf sich, muss man auch wirklich sagen, sehr gut vorbereitet war. Einmal ein großes Lob da hier nochmal an Andy.
Ja.
Und ja, mit ausgezeichneter Expertise geglänzt hat. Und ich denke, das Fußballwochenende haben wir dann so ganz gut abgerundet.
Ja, wir haben dann auch noch unseren Senf ein bisschen dazugegeben. Alles klar, ich sag tschüss und wir würden uns freuen, wenn ihr natürlich fleißig bewertet. Und jetzt viel Spaß mit der Folge und natürlich auch mit diesem unfassbar krassen Wochenende.